Mentoring im Ohr, der Podcast der Fachstelle Mentoring MV. Der Podcast wird produziert von der Fachstelle Mentoring MV, die bei der Gleichstellungsbeauftragten der Universität Greifswald angesiedelt ist. Die Fachstelle berät, begleitet und vernetzt Mentoring-Akteurinnen im ganzen Bundesland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mentoring im Ohr, der Podcast der Fachstelle Mentoring MV. Heute zum Thema Meet My Trainer. Angela Hoppe von der Fachstelle Mentoring MV und ich, Frieda Wenzel, heißen Birgit Effinger und Dr. Dieter Kuchenbrand herzlich willkommen. Birgit Effinger unterstützt Künstlerinnen, GestalterInnen und Filmschaffende mit Coaching, Beratung und Workshops und arbeitet mit dem Mentoring-Kunstprogramm in MV zusammen. Und Dieter Kuchenbrand ist schon seit 10 Jahren dabei. Das Karrierewege-Mentoring-Programm hat damals auch die Gründung ihres Unternehmens mitbekommen. Schein und Kuchenbrand, sie bieten Seminare, Coaching und Beratung für WissenschaftlerInnen an. Für uns im Mentoring ist es vor allem wichtig, Trainerinnen zu finden, die sich im jeweiligen Kontext auskennen, sei es wissenschaftlich, wirtschaftlich oder künstlerisch. Sie müssen aber auch Gender-Kriterien mitbringen. Das sind so die wichtigsten Kriterien in der Zusammenarbeit. Dann würde ich euch gerne bitten, euch kurz vorzustellen, wie seid ihr zu dem Coaching gekommen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin von Haus aus Kunstwissenschaftlerin, hatte aber schon, und das war für mich ganz prägend, während meinem Studium immer schon Kontakt zu bildenden Künstlerinnen. Mir war das irgendwie total wichtig und das war auch das, was eigentlich meine Verbindung bis heute prägt, weil ich letztendlich mich zwar als Theoretikerin, aber verstehe in der Zusammenarbeit mit bildenden KünstlerInnen als zwei Professionen, die sich gegenseitig formen und begleiten. Dann habe ich 18 Jahre lang das Goldrausch Künstlerinnenprojekt geleitet. Das ist ein einjähriges Professionalisierungsprogramm für bildende Künstlerinnen, explizit mit dem Ziel, die Kunst von Frauen im Kunstbetrieb präsenter zu machen. Und habe mich während meiner Arbeit dort immer schon gefragt, wie es eigentlich um die Lehre an den Hochschulen bestellt ist. Also was bringen angehende Künstlerinnen eigentlich aus den Hochschulen mit, aus ihrer Lehre, damit sie langfristig ihre Kunstpraxis ausüben können? Und habe irgendwie festgestellt, dass es da wirklich noch erheblichen Verbesserungsbedarf gibt, dass es zwar eine super gute Lehre gibt, was die Kunst, das Kunstmachen als solches angeht, dass die Leute aber relativ wenig darum wissen, was nach dem Studium auf sie zukommt. Also ich unterrichte an unterschiedlichen Kunsthochschulen, habe dann begonnen, neben der Lehre, fand ich es auch interessant, Coaching durchzuführen für Leute, die schon im Beruf stehen. Ich würde sagen, das hat sich so organisch ergeben. Dabei ist es mir aber auch wichtig, Sie sagten das schon in der Einführung, dann Fuß auch immer in der Berufspraxis zu haben, also einfach, um da auch zu wissen, was wird denn eigentlich gerade debattiert und wie sind die Kriterien, weil das ja letztendlich auch maßgeblich ist für das Coaching und die Lehre als solche. Schreibe deshalb immer noch Texte in Katalogen oder Zeitschriften, bin auch tätig am Hamburger Bahnhof, dem Museum für Gegenwartskunst bei der Konzipierung des Vermittlungsprogramms und arbeite auch bei der neuen Gesellschaft für bildende Kunst mit. Das ist ein quasi basisdemokratischer Kunstverein, den ich da aber ja mit betreue als Mitglied des sogenannten Arbeitskreises.
Danke erstmal, Dieter.
Ja, ich bin Diplompsychologin, habe in Greifswald studiert und nach meinem Studium wollte ich eigentlich gar nicht in die Wissenschaft oder sagen wir mal so während des Studiums war so die Idee, so in Richtung Unternehmensberatung, Coaching zu gehen und dann hat sich das aber alles irgendwie ganz, ganz anders gefügt und ich habe dann in Greifswald erstmal eine Promotion gemacht in der Sozialpsychologie und dann habe ich danach gedacht, okay, ich werde Professorin. So, das war mein naiver und ehrgeiziger Plan. War dann noch einige Jahre in Bielefeld und an der Uni Osnabrück als Postdoc, als Wissenschaftlerin und dann Vertretungsprofessorin tätig und war dann in Bielefeld auch als Postdoc in einem Mentoring-Programm. Das war so eine Zeit, die mich eben auch nochmal dazu gebracht hat, mal so ein bisschen bewusster zu überlegen, warum willst du eigentlich in die Wissenschaft? Warum willst du eigentlich Professorin werden? Und habe dann so für mich gemerkt, die Forschung, das treibt mich eigentlich gar nicht so an. Und es gibt eigentlich auch eine ganze Menge, was mich stört. Und ich wollte das werden, weil mir das ganz viel Autonomie versprochen hat. Also irgendwann keine Chefin, keinen Chef haben und gleichzeitig aber doch ein hohes Maß an Sicherheit. Diese Feststellung hat mir aber eben doch auch ganz schnell gezeigt, dass der Weg dann in der Wissenschaft vielleicht gar nicht so sehr der richtige ist, wenn mir die Forschung nicht so viel Spaß macht, die Lehre mir aber tatsächlich viel Freude bereitet hat. Und das Mentoring-Programm hat mich dann eben gleichzeitig so ein bisschen daran erinnert, was ich mal so ursprünglich im Studium vorhatte oder was mich so ein bisschen angezogen hat, eben mehr so der beraterische Bereich. Und ich habe dann eine Zusatzausbildung gemacht bei der Deutschen Psychologenakademie im Bereich Coaching-Management-Beratung. Ja, habe so gedacht, okay, ich kenne mich mit dem Feld Wissenschaft gut aus. Ich habe auch mit sehr, sehr vielen Disziplinen zusammengearbeitet. Das ist meine Feldkompetenz. Ich kenne auch die Herausforderungen, Schwierigkeiten, Bedingungen, Anforderungen in dem Wissenschaftsfeld und habe mich deshalb entschieden, mich eben als Beraterin, Dozentin in diesem Kontext selbstständig zu machen.
Ja, das ist ganz schön. Ihr beschreibt beide, dass ihr euch fachlich in der jeweiligen Disziplin sehr gut auskennt und daraus dann die Trainerinnentätigkeit oder auch die Coaching-Tätigkeit gewachsen ist. Beide seid ihr sehr engagiert auch in den Mentoring-Programmen in Mecklenburg-Vorpommern, im Mentoring-Kunstprogramm oder beim Karrierewege-Mentoring-Programm an der Uni Greifswald und auch an der Uni Rostock. Was sind denn aus eurer Sicht so typische Anlässe, warum Mentees oder junge Wissenschaftlerinnen oder junge Künstlerinnen zu euch kommen? Was sind so die Herausforderungen, mit denen die Frauen sich an euch wenden? Dieter.
Naja, das ist natürlich einerseits so ein bisschen geprägt dadurch, was ich jetzt persönlich in meinem Portfolio habe. Also ich bin sehr stark spezialisiert so auf die Frage, ja, wie werde ich Professorin? Also im Sinne von, was sind die Anforderungen? Wie komme ich da hin? Was sind Tipps und Tricks? Was sind Fallstricke? Wie bewerbe ich mich auf Professuren? Und insofern ist das sicherlich auch eins der häufigsten Anliegen, warum Mentees, Wissenschaftlerinnen ins Coaching kommen. Eine besondere Herausforderung, die da immer, immer wieder eine Rolle spielt, ist einerseits ganz klar das Vereinbarkeitsthema. Also im Sinne von, ich will Wissenschaft machen, ich möchte Professorin werden, ich möchte aber auch Familie oder ich habe schon Familie und erlebe das als wenig vereinbar. Es ist zwar vereinbar oft im Hinblick auf zeitliche Flexibilität, Zeiteinteilung, aber eben gar nicht so sehr im Hinblick auf die Anforderungen, die an mich gestellt werden. Viele zweifeln an diesem akademischen Weg, weil sie es eben nicht als vereinbar mit Familie erleben. Auch einfach aus dem ganzen Grund der Unsicherheit, nicht zu wissen, muss ich in 3 Jahren umziehen? Werde ich in 4 Jahren eine Anstellung haben? Muss ich vielleicht mit Mitte 40 aus der Wissenschaft rausgehen, weil ich eben doch keine Professur oder eine Dauerstelle bekommen habe? Das ist so eins der häufigsten Themen, so in diesem ganzen Karrierebereich. Aber auch immer wieder Themen wie offener oder verdeckter Sexismus. Also einerseits so Benachteiligungen, wo Frauen immer wieder erleben, ich kriege immer wieder die Aufgaben zugeteilt, hier fürs Meeting den Kaffee zu kochen, obwohl ich hier schon die älteste Postdoc in der Gruppe bin, bis hin zu Kommentaren. Und da ist eben immer die Frage, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit solchen Diskriminierungen um? Wie reagiere ich darauf, um nicht einerseits als Zicke abgestempelt zu werden, also als diejenige, die sich immer wieder beklagt oder beschwert, und andererseits aber auch meine Rechte durchzusetzen oder einfach auch dem Wunsch zu folgen, es für mich und für andere Frauen in der Wissenschaft besser zu machen. Mhm. Also das System schon auch ein Stück weit diesbezüglich zu verändern.
Ich kann mir vorstellen, Birgit, dass die Themen Unsicherheit, was den Werdegang angeht und Sexismus auch eine Rolle für Künstlerinnen spielen. Was sind Themen, die du erlebst?
Zum einen ist es ein Thema und das ist eigentlich immer, wo verorte ich eigentlich meine Arbeit? Ne? Also wo ist meine künstlerische Arbeit zu Hause und wie finde ich mein Publikum? Denn dieses Modell des Entdecktwerdens, das gibt es ja de facto gar nicht, ne? Sondern es geht wirklich darum, zielgerichtet die Adressaten der eigenen persönlichen Kunst zu finden. Damit ist auch verbunden die Frage, wie vermittle ich eigentlich meine Arbeit? Wie bewerbe ich mich erfolgreich? Wie rede ich auch situationsgerecht über meine Arbeit? Und natürlich ist auch eine wichtige Frage, wie Dieter es schon erwähnt hat, diese Frage nach dem Wiedereinstieg in das Kunstfeld nach einer etwaigen Kinderpause, wobei Kinderpause gar nicht mehr so von so vielen Künstlerinnen gemacht wird, die sind ja als solche selbstständig. Aber es geht natürlich darum, wie kann ich dann, wenn die Kinder größer sind, wieder gut und professionell in das Kunstfeld einsteigen. Es sind, sagen wir mal so, indirekte Sexismen oder sagen wir mal so indirekte Geschlechterasymmetrien, die sich bemerkbar machen. Und das ist natürlich auch eine Frage zum Beispiel der Preisgestaltung. Weil Statistik gesehen, da gibt es auch etliche Untersuchungen, die Preise von Werken von Frauen nach wie vor geringer sind als die Preise, Verkaufspreise von Männern. Aber auch natürlich, wenn es um Preise geht, als symbolische Anerkennung, verbunden natürlich auch mit einem ökonomischen Preis oder auch um präsent um Museen. Da ist auch im 21. Jahrhundert, sieht es noch immer nach wie vor ganz schlecht aus. Ja, und darum geht es natürlich auch, wie kann ich mir Anerkennung verschaffen, die meiner Arbeit auch gebührt.
Ja, das Thema Sichtbarkeit. Wie spreche ich über meine Arbeit? Was empfehlt ihr da den Frauen? Wie könnt ihr da unterstützen?
Es gibt keine Patentrezepte in der bildenden Kunst. Also meine Empfehlungen sind auch eher anwendungsorientiert, ne? Indem wir zum Beispiel uns angucken, wie spreche ich über meine Arbeit? Wie gestalte ich mein Portfolio? Wie stelle ich mein Licht nicht unter meinen Scheffel? Also solche Dinge. Und wie trete ich auch aktiv auf Leute zu, ohne mich als Bittstellerin zu fühlen? Weil es ist ja auch ganz wichtig, irgendwie, dass man das, was man tut, auch ernst nimmt. Und letztendlich geht es ja nur darum, der bildenden Kunst oder der künstlerischen Praxis dafür die Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass sie den Radius erhält, den sie verdient. Eine Trickkiste dafür ist es, wegzunehmen von dem persönlichen, huch, jetzt muss ich hier um was bitten und Hilfe, Hilfe, sondern einfach zu sagen, das ist meine Kunst. Und damit gehört natürlich auch das Bewusstsein, sich selbst und aber auch anderen zu vermitteln, warum das wichtig ist, ne, worauf die vielleicht, auf welches Problem die jeweilige Kunst vielleicht auch die Antwort ist oder welche Fragen sie stellt oder was überhaupt das Anliegen ist, warum man das tut und das dann auch den anderen dementsprechend und adäquat zu vermitteln.
Dieter, du hast genickt, das sieht man jetzt nicht, aber du hast da auch viele Parallelen entdeckt. Magst du was dazu sagen?
Ja, was Birgit sagt, erinnert mich so an einmal das Stichwort Sichtbarkeit. Viele Klientinnen, die zu mir kommen, die machen sich wenig Gedanken darum. So, also das ist so, okay, ich mache hier meine Forschung und das muss immer alles beste Qualität sein und so weiter. Das Thema Sichtbarkeit läuft oft gar nicht so bewusst mit und deshalb musste ich so nicken, weil Birgit das eben so betonte. Und je nachdem, auf welcher Schiene oder mit welchem Thema die Frauen auch kommen, finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt, auf den ich sehr achte oder viel Wert lege, erstmal die Spielregeln zu kennen. Also ich sag mal so, Wissen ist Macht. Ich gehe in einen bestimmten Karriereweg und mache Dinge, die mir Freude machen und ärgere mich vielleicht über manches, aber mal die Hintergründe genauer anzuschauen. Okay, was will das System denn eigentlich von mir? Wie sind denn andere an die Stellen gekommen, auf denen sie am Ende gelandet sind? Wie läuft ein Berufungsverfahren ab? Wer sitzt da eigentlich drin? Mal so auch diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Wie ist denn so die Sicht einer Berufungskommission auf Bewerberinnen und Bewerber. Also einfach mal so hinter die Kulissen zu gucken, sich genau damit zu befassen. Viele sagen nach Seminaren zu dem Thema oder auch nach einem Coaching so immer das Stichwort Empowerment. Also ich fühle mich sozusagen irgendwie empowered, einfach weil ich jetzt das Gefühl habe, ich habe ein bisschen mehr Kontrolle über diesen Prozess, weil ich weiß, wie die Dinge ablaufen oder weil ich jetzt innerlich einen Plan habe, was wichtige Schritte sind, die ich gehen soll. Und das ist ja kein Hexenwerk. Man muss es sich nur einfach mal bewusster machen. Und dann gibt es eine zweite Schiene, erinnert mich einfach an ein Coaching, das ich vor ein paar Tagen hatte, wo dieses Sexismus-Benachteiligungsthema stark aufkam, wo mir so aufgefallen ist, ja, da versucht eine Frau ganz alleine Dinge zu verändern. Also Beispiel, in der eigenen Arbeitsgruppe wird keine gendergerechte Sprache verwendet. Alles ist immer durchgehend männlich, obwohl nicht nur Männer in dieser Arbeitsgruppe arbeiten. Und sie fühlte sich irgendwie, weil es sie auch gestört hat, dafür zuständig, das jetzt zu ändern. Und hier mehr über alle Allianzen nachzudenken, zu schauen, okay, spreche ich vielleicht erstmal mit den anderen Kolleginnen in der Gruppe, ob die das ähnlich empfinden, ob die mit im Boot wären. Spreche ich mit den männlichen Kollegen in der Gruppe, wer von denen denn eigentlich auch sagt, ja, fände ich gut, wenn wir auch hier, ne, unsere Meetings nicht nur die Kollegen einladen, sondern die Kolleginnen ebenso einsprachlich gesehen. Also das nur mal so als Beispiel, mehr über Allianzen, über Netzwerke nachzudenken. Wen hole ich mir ins Boot? Muss ich die Dinge wirklich alleine machen? Ich meine, ihr im Mentoring-Programm, das setzt ja komplett darauf, ne, eine Mentorin, einen Mentor zu haben, die anderen Mentees zu haben und das aber noch viel, viel breiter zu tragen und einfach zu wissen, ohne UnterstützerInnen wird es extrem schwierig, weil ich total Alleinkämpferin bin. Also geh los und such dir UnterstützerInnen. Ob das jetzt eine Coach ist, ob das KollegInnen sind, ob das MentorInnen sind oder aktiv nach Unterstützung fragen oder vielleicht besser sie einfordern, sich das Recht auch zu erlauben, Unterstützung zu bekommen.
Du hast jetzt das Thema Mentoring auch nochmal angesprochen. Ihr begleitet beide Frauen, die in Mentoring-Programmen sind. Aus eurer Perspektive, wo liegt die Stärke von Mentoring-Programmen?
Ich kann es jetzt gar nicht nur aus ausschließlich professioneller Perspektive beantworten, sondern vielleicht auch so aus persönlicher, weil ich es einfach selber als Mentee auch erleben durfte. Und einen Aspekt oder den wichtigsten habe ich, glaube ich, schon genannt und das melden euch vielleicht auch viele Mentees zurück. Als erstes ganz oft das Gefühl, okay, es geht anderen genauso wie mir. Mein Problem ist gar kein spezielles Problem, das ich habe oder was damit auch mein Problem ist, sondern die Herausforderungen, die ich erlebe, die Dinge, die mich stören, da erzählen andere die gleichen Geschichten. Das normalisiert einfach bestimmte Herausforderungen oder normalisiert bestimmte Probleme und macht sie eben gar nicht mehr nur zu meinem Problem. Neben den Netzwerken sind es, glaube ich, schon auch ganz klar die fachlichen Fort- und Weiterbildungen. So habe ich selber auch erlebt, das war einfach wertvoll, gute Workshops zu haben, in denen ich einfach viel lernen konnte, aber in einem ganz geschützten Rahmen und auch sehr spezialisiert für diesen Kontext. Also da sehe ich so die wichtigsten Stärken und Netzwerk, auf das man auch lange nach dem Mentoring noch zurückgreifen kann. Das ist kein zeitlich begrenztes Netzwerk für viele.
Birgit, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also für mich ist es schon die besondere Stärke, diese Mixtur aus individueller Austausch mit der jeweiligen Mentoring, aber auch ganz dezidiert irgendwie diese Netzwerkbildung, die ja oft, so beobachte ich, dass tatsächlich auch über Mentoring-Kunst noch hinausgeht und wo die Künstlerinnen dann gemeinsame Ausstellungen miteinander machen oder gemeinsame Performance oder weitere Aktivitäten und Lesungen und sich gegenseitig unterstützen. Und natürlich diese praktische Wissensaneignung. Also ich finde es immer so toll zu beobachten, wie gestärkt die aus diesem Programm hinausgehen und mit welcher Kraft sie dann auch entfalten, um sich für ihre Arbeit gemeinsam vor allem, Dieter sagte es ja schon, diese Wichtigkeit der Netzwerke dann gemeinsam dann auch weiterzuentwickeln. Und diese Netzwerke sind ja nicht nur wichtig, oder Netzwerk finde ich immer so ein bisschen utilitaristisch, also Umfeld oder Unterstützung oder Allianzen. Die sind ja nicht nur wichtig für Feedback und gegenseitige Unterstützung, die sind ja vor allem auch dann wichtig, wenn es zu Krisenzeiten kommt. Und die gibt es ja in der künstlerischen Praxis immer wieder, auch bei erfolgreichen Künstlerinnen. Na? Also so, sei es ökonomischer Natur, sei es irgendwie Fragen der Sinnhaftigkeit, sei es Fragen der Weiterentwicklung oder technische Probleme. Es gibt immer Herausforderungen und da ist es total wichtig, ein Umfeld zu haben, mit dem man das gemeinsam meistern kann.
Man könnte jetzt sagen, naja gut, Netzwerken, das kann man ja vielleicht auch ohne Mentoring-Programm und meine Fachnetzwerke sind ja vielleicht noch viel wichtiger oder so. Aber ich glaube, eine Besonderheit in diesem Mentoring-Programm zumindest, wenn ich die Mentee-Gruppen erlebe, ist einfach ein ganz hohes Maß an Solidarität. Das ist vielleicht ein altmodischer Begriff, aber ich könnte es gar nicht anders beschreiben. Ich habe so mal das Gefühl, die Mentoring-Gruppen sind enorm solidarisch miteinander.
Und ich glaube, hinzu kommt auch, das habe ich auch bei Goldrausch so beobachtet, dieses Moment der gemeinsamen Erfahrung. Die Leute durchlaufen ja, die machen ja eine gemeinsame Erfahrung, indem sie erstmal über einen längeren Zeitraum verbindlich zusammenarbeiten, da mehrere Stufen durchlaufen und sich darüber auch austauschen. Und das ist natürlich, das schafft eine stabile Nähe, nennen wir es mal so, weil das ja dann auch oft, wenn dann das jeweilige Programm zu Ende ist, bestehen diese ganzen gemeinsamen Netzwerke fort.
Genau, Birgit, du hattest vorhin das Thema Krisen, Herausforderungen angesprochen und ganz bildhaft ist das ja bei Künstlerinnen das weiße Blatt oder bei Wissenschaftlerinnen ja auch das weiße Blatt, in den Schreibprozess zu kommen. Tauchen dann Frauen bei euch zu diesen Themen auch auf?
Bei mir tauchen sie eher auf und das ist natürlich mit Schreiben verbunden im Zusammenhang mit dem Portfolio. Das Portfolio ist ja in der bildenden Kunst ein zentrales Kommunikations- und Vermittlungsvehikel. Sei es für Bewerbungen, sei es um die Leute zu schicken, sei es um eine Ausstellung zu dokumentieren. Das versuche ich auch immer mit zu kommunizieren und da ist also ein Kurztext essentiell, weil es einfach hilft, zum Beispiel in Juries die Aufmerksamkeit auf das jeweilige Portfolio zu lenken. Und ich mache eigentlich immer auch so einen Juryprozess transparent. Wie funktioniert das eigentlich und wie ist es um die Zeitknappheit bestellt und wie werden zu Portfolios auch angeschaut? Da gibt es jetzt nicht den richtigen Weg, die einen fangen hinten an, die anderen fangen vorne an, aber um das einfach mal so darzustellen. Und Texte machen Arbeiten einfach sichtbar, ob man es nun möchte oder nicht. Na? Und sind auch wichtige Grundlagen für Pressetexte, für Texte von Autorinnen, weil Sprache beim Denken hilft. Und ich versuche erstmal generell, warum eigentlich Sprache? Weil viele Künstlerinnen sagen ja auch, oh, wieso soll ich jetzt auch noch schreiben? Ich mache doch meine Kunst und dann sollen die Leute irgendwie gucken, was ist. So ist es aber nicht. Wir sind zwar in einer bildbestimmten Kultur, leben wir, dennoch hat Sprache eine unglaubliche Wichtigkeit und ist quasi so ein flankierendes Rauschen, was den Werken Bedeutung verschafft. Und gerade in Juryprozessen oder gerade beim Portfolio ist es super gut zu wissen vorab, worum geht's hier, was ist deren Anliegen, was macht die, also so ein kurzes zu meiner Arbeit, ist total hilfreich, um dann das, was folgt, zu verstehen.
Wie erlebst du den Schreibprozess, Dieter, der Wissenschaftlerin und auch die Selbstkommunikation über das, was sie forschen?
Also was den Schreibprozess betrifft, begegnet mir selten, dass die Wissenschaftlerinnen sagen, boah, mir fehlt die Kreativität, weil es eben am Ende tatsächlich ja auch kein kreatives Schreiben ist. Aber es sind, glaube ich, zwei Hauptbereiche, die in Bezug auf das Schreiben immer wieder auftauchen. Das eine, das scheint mir auch in der Promotion häufiger zu sein, ist so die Problematik, ich kriege mich irgendwie nicht überwunden. Wenn ich mir vorstelle, ich muss heute den ganzen Tag an meiner Dissertation schreiben, das fühlt sich nicht gut an, bis hin zu einfach total langweilig. Und ich nehme mir seit Wochen vor zu schreiben, aber irgendwie klappt es nicht. Das ist so der eine Bereich. Und der zweite, und das trifft häufiger aus meiner Erfahrung die Postdocs, ist weniger die Frage, ich kriege mich nicht überwunden, sondern mehr der Punkt, ich habe überhaupt keine Zeit mehr zum Schreiben. Ich bräuchte nur mal so 2-3 Wochen am Stück, um endlich wieder an meiner Habil zu schreiben oder an einem Paper, aber ich empfinde die Zeit dafür nicht mehr. Das ist eigentlich, finde ich, zwei sehr pragmatische Fragestellungen, weil was vielen hilft oder was ich vielen Doktorandinnen dann eher kleinschrittig auch empfehle oder das auch mal mitbegleite, ist einfach die Hürden mal klein zu setzen. Also sich nicht vorzunehmen, ich schreibe heute den ganzen Tag an meiner Dissertation, sondern zu sagen, ich schreibe heute eine Stunde an der Einleitung meiner Dissertation. Also sehr konkrete, kleine Ziele vornehmen und dem Hirn auch ein bisschen Abwechslung gönnen, indem man eben nicht 8 Stunden versucht zu schreiben und am Ende trotzdem nur eine schreibt, sondern sich von vornherein nur eine vorzunehmen. Ich von 9 bis 10 und nach 10 Uhr mache ich, worauf ich Lust habe, weil sobald ich im Schreibprozess drin bin, kommen viele ja auch in einen Flow und dann fällt es auch gar nicht mehr so schwer. Wenn einem eher die Zeit zum Schreiben fehlt, hilft nichts anderes aus meiner Sicht, als weil diese 2-3 Wochen werden nicht kommen. Also auf die kann man Monate warten und die werden so gut wie nie kommen. Da empfehle ich eben auch sehr pragmatisch zu sagen, jeden Tag eine Stunde sollte das Erste sein, weil es ist das Einzige, worauf ihr gemessen werdet. Ihr werdet nicht daran gemessen, wie viele Seminare ihr gegeben habt. Ihr werdet nicht daran gemessen, an wie viel Gremiensitzungen ihr teilgenommen habt. Ihr werdet daran gemessen, wie viele Publikationen ihr erzählt habt. Und deshalb sollte das Priorität Nummer 1 haben und sollte damit eigentlich auch das Erste sein, was man am Tag macht. Durch diese Regelmäßigkeit brauche ich keine Woche oder 2 am Stück, weil Kleinvieh macht auch Mist sozusagen. So werfe ich den Blick auf den Schreibprozess. Oder das ist das, was vielen Forschern und Forscherinnen hilft.
Und das Stichwort Selbstkommunikation, das hat ja Birgit auch nochmal angesprochen, über sich zu sprechen und eine Präzision in der Formulierung zu finden. Das ist ja auch verbunden mit der Wissenschaftskommunikation, auch mit modernen Medien. Wie erlebst du das bei den Wissenschaftlerinnen und wie siehst du da die Entwicklung?
Ich habe da insgesamt eher wenig Einblick, weil ich die Wissenschaftlerinnen ja, sage ich mal, selten in Situationen erlebe, wo sie über sich oder ihre Arbeit kommunizieren. Wo ich es am ehesten sehe, ist, wenn ich Wissenschaftlerinnen in ihren Berufungsverfahren begleite, wo es eben am Ende darum geht, kurz und prägnant und auch schon in der entsprechenden professoralen Rolle das eigene Profil darzustellen. Und da kann ich nur sagen, das fällt vielen am Anfang schwer, weil wir doch sehr fokussiert darauf sind, sagen, okay, ich habe ein Projekt gemacht, dann habe ich das nächste Projekt gemacht, dann habe ich wieder eine Studie gemacht. Und das ist immer irgendwie so ein bisschen die Brille, die wir aufhaben, dass aber all diese Projekte letztlich eine Gesamtstory ergeben, einen übergeordneten Fokus, eine Agenda, der man bewusst oder unbewusst gefolgt ist und dass das auch ein Narrativ braucht, damit es auch beim Zuhörer, bei der Zuhörerin als Agenda rüberkommt. rüberkommt. So, das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr viel übe, was, glaube ich, wenn man es aber einmal verstanden hat oder einmal geübt hat, vielen gar nicht mehr schwerfällt. Ich glaube, es braucht nur eher diesen Switch und diesen Hinweis darauf. Und das ist ja jetzt noch nicht die eigentliche Wissenschaftskommunikation. Was ich in Bezug auf Wissenschaftskommunikation insgesamt beobachte, ist erstens, dass das enorm zugenommen hat, sowohl was die Bedeutung davon betrifft, als auch, also ich sag's mal, seit Corona erlebe ich das eigentlich erst, dass in den CVs der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das als Kategorie überhaupt auftaucht und bin total erstaunt, wie viel viele da machen. Also ob das jetzt Interviews sind, mediale Präsenz, Teilnahme an Podcasts oder an eigenen Podcast, da ist ganz, ganz viel Aktivität entstanden. Und da dachte mir letztens mal eine Klientin, was ich sehr interessant fand, weil ich da gar nie drüber nachgedacht hatte, die sehr, sehr aktiv war in der Wissenschaftskommunikation und die da auch mehrere Kurse tatsächlich belegt hat und sich auch nochmal diesbezüglich hat coachen lassen. Weil sobald man in diese eher öffentliche Wissenschaftskommunikation eintritt, man sich ja sehr, sehr angreifbar macht. Und Social Media da ja sozusagen prädestiniert für ist, dass sobald Frauen, Männer, aber vor allem auch Frauen mit ihrer Forschung an die Öffentlichkeit gehen, sehr schnell auch angefeindet werden, für was auch immer. Und ich fand den Hinweis total spannend. Ich hatte da vorher nicht drüber nachgedacht, dass es klug ist, sich da professionell schulen zu lassen, um zu wissen, wie ich es kommuniziere, um möglichst wenig angreifbar zu werden, aber wie ich auch mit solchen Angriffen umgehe.
Danke für den Einblick. Das habe ich auch noch nie so bedacht. Mhm. Birgit.
Um da mal das Stichwort Selbstkommunikation aufzugreifen. Die künstlerische Praxis ist ja oft eher intuitiv geleitet auch, ne? Und da ist Sprache in meinen Augen erstmal auch ein Mittel, um sich selber klarzumachen, was mache ich da eigentlich? Und was heißt das für unsere heutige Gesellschaft? Welche Bedeutung hat das da? Dieter sagte das so schön, man kann das ja auch runterbrechen. Also man kann ja auch beim Schreiben oder beim Umgang mit Sprache kreativ sein. Und das versuche ich auch zu vermitteln, indem man erstmal einen Schreibsprint macht zum Beispiel. 5 Minuten einfach nur schreibt und dann hinterher redigiert. Oder beim Spaziergang ins Handy spricht und sich das nachher nochmal anguckt. Man muss ja nicht vor einem leeren Blatt sitzen am Computer und sich sagen, so jetzt schreibe ich, sondern es ist ja auch spielerisch möglich zu überlegen, welche Begrifflichkeiten passen denn jetzt für mein Anliegen. Und in dem Moment, in dem ich da Klarheit habe, ist es für mich natürlich ein leichter, das auch dementsprechend zu kommunizieren. Also insofern ist es doch letztendlich so, beim Erarbeiten von Texten geht es ja erstmal um das Erarbeiten des eigenen Selbstverständnisses und das zunächst mal in der bildenden Kunst zu verbalisieren. Und auch gegen dieses Mythos, da gibt ja diese Mythen, bilde Künstler, spreche nicht, die an der Hochschule bis heute noch aktiv sind leider und auch gegen dieses Mythos da tatsächlich anzutreten aktiv, weil die Arbeit und die Vermittlung der Arbeit immer mit Sprechen über die Arbeit zu tun hat und immer damit verbunden ist. Frauen neigen da mehr dazu, dass sie sich nicht gerne zeigen und sagen, ach Quatsch, ich muss jetzt nicht noch in einer Ausstellung über meine Arbeit reden. Und warum kann ich das? Und das kann man aber alles üben. Das ist wie Fahrradfahren, tatsächlich eine Trainingssache. Um jetzt mal auf das Mentoring-Programm zurückzukommen. Ich erlebe die Künstlerin ja da auch in unterschiedlichen Phasen, wie toll sie letztendlich dann über ihre Arbeit sprechen können und dass es wirklich spannend ist und man dann auch wirklich sehen will, mit was hat man es zu tun und das alles so benennbar machen können.
Und ich erlebe auch, dass die Mentees im Mentoring-Programm Kunst auch zunehmend eigene Instagram-Kanäle pflegen, Webseiten. Das ist ja auch eine Entwicklung, die dazugehört mittlerweile, Birgit? Oder wie beobachtest du das?
Also man kann das machen und das ist de facto ein Kommunikationskanal und darüber werden auch Arbeiten verkauft und darüber werden auch Arbeiten vermittelt, ne, und Kontakte auch geknüpft, wenn man es möchte. Wenn das einem nicht liegt, bringt das nicht zu sagen, ich muss das jetzt machen und das alles zu beherrschen. Aber es ist eine Kommunikationsmöglichkeit und es ist ein Kommunikationsvehikel. De facto bei aller Fragwürdigkeit, also das fängt an beim Umgang mit Datenschutzbestimmungen bis zu den Bildrechten, der jeweiligen Plattform an sich. Ne? Also auch darum sollte man wissen, was man da tut. Ich bin jetzt nicht für so ein blauäugiges Nützt das auf jeden Fall, aber es ist eine Möglichkeit, um auch wirklich autonom und selbstbestimmt zu sagen, so, ich erweitere jetzt meinen Radius, ich zeige jetzt, was mir wichtig ist und ich kommuniziere das über die jeweiligen, ja meistens ist es Instagram heutzutage.
Ihr seid ja jetzt beide schon länger dabei. Sind die Frauen mit anderen Themen unterwegs heute als vor 10 Jahren? Hat sich was verändert? Seht ihr Fortschritte?
Also seit ich das mache, würde ich schon sagen, dass es ein paar Dinge gibt, die sich so in meiner Beobachtung verändert haben. Und eine erste Sache, die mir da einfällt, ich hatte vorhin gesagt, das Thema Vereinbarkeit spielt so eine ganz große Rolle im Coaching oder auch in Karriereseminaren. Hat sich insofern verändert, als dass das vor 8, 9 Jahren keine Rolle gespielt hat. Also keine ist jetzt vielleicht übertrieben, aber eine deutlich untergeordnete Rolle. Dass Wissenschaftlerinnen sagen, ich möchte Wissenschaftlerin sein und ich möchte Kinder. Ich will Karriere, ich will Familie, ich will Kinder. Dass das offen auch ausgesprochen wird und dass es immer mehr auch gelebt wird, beides miteinander zu verbinden. Das will nicht sagen, dass es nicht auch einen ganz großen Anteil an Frauen gibt, die die Wissenschaft verlassen, gerade weil sie Familie gründen möchten und es eben nicht als vereinbar erleben oder auf diese Weise das eben nicht vereinen wollen. Aber trotzdem auch unter den Wissenschaftlerinnen, die bleiben, habe ich den Eindruck, ist es von einer eher Ausnahme hin zur Normalität geworden. Erlebe ich einfach auch in der Zusammensetzung meiner Seminare. Als ich angefangen habe, da waren da so gut wie keine Mütter in den Seminaren. Mittlerweile ist das der Normalfall. Also das ist so eine Veränderung, die ich beobachte und die ich auch freudig wahrnehme, weil ich glaube einfach, je mehr Mütter es auch in der Wissenschaft gibt, desto mehr das der Normalfall ist, desto eher werden sich natürlich diesbezüglich auch Strukturen ändern, mehr Vorbilder zur Verfügung stehen. Also das ist so eine Veränderung. Eine zweite, die vielleicht noch eng damit zusammenhängt, ist eine deutlich kritischere Haltung dem System gegenüber, also dem wissenschaftlichen, dem akademischen System. Also so die ganze Ich-bin-Hanna-Diskussion, in der das jetzt, glaube ich, so ein bisschen nochmal zugespitzt war, zeigt das ganz schön. Früher ist mir das so auch nicht begegnet oder sagen wir mal sehr viel vereinzelter, aber mittlerweile gibt es da einen sehr viel kritischeren Blick drauf, der nicht zwangsläufig dazu führt, dass sie sagen, ich gehe raus aus der Wissenschaft, sondern vielleicht auch eher dazu führt zu sagen, ich probiere das auf meine Weise und gucke mal, wie weit ich damit komme und ob ich das System nicht auch damit ein Stück weit verändert bekomme.
Birgit, und du?
Frustrierenderweise haben sich die Themen als solches nicht verändert, nämlich eben gendergerechte Ankaufs- und Ausstellungspolitik, Steigerung von Einzelausstellungen von Künstlerinnen, gleiche Preise, Wiedereinstiegsmodelle nach der Kinderpause. Also die Themen sind ungefähr gleich geblieben. Positiv ist aber, dass sich eben ganz viele Frauen zusammentun. Zum Beispiel gibt es in Berlin diese Fair Share Initiative, die sehr viel erreicht hat. Das ist ein großer Verbund von Künstlerinnen, die sich dafür auch einsetzen, dass die Ankaufspolitik auch eine ganz andere wird in Berlin. Ich kenne diverse Kunst- und Kindergruppen in Nordrhein-Westfalen, in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern, die sich da zusammentun und sich gegenseitig unterstützen und wirklich auch fordern, dass Kunst machen und Kinder kriegen und Kinder bekommen keine Widersprüche sind, sondern durchaus machbar. Also die sich da auch wirklich gegenseitig empowern und stelle auch fest, dass Jurys mittlerweile paritätisch besetzt werden, dass auch Leitungspositionen, es sind zwar Männer immer noch in der Mehrzahl, aber dass Leitungspositionen mittlerweile doch auch anders besetzt werden. Also sagen wir mal so, es tut sich was. Ja, slowly, schön. Slowly, aber es tut sich was und es wird nicht mehr alles so hingenommen. Ich finde es auch gut, dass es mit so einer Haltung verbunden ist, dass das einfach zu einer modernen Gesellschaft dazugehört, dass es keine Geschlechterasymmetrien gibt. Und was ich erfreulicherweise feststelle, ist, dass diese Forderungen von Künstlerinnen wie von Künstlern begleitet werden. Weil diese Geschlechtergerechtigkeit ist nicht nur Frauensache, das geht alle an.
Auf jeden Fall.
Ich hätte tatsächlich an dich, Angela, noch eine Frage. Du machst das Mentoring ja auch schon sehr lange und arbeitest entsprechend eng mit den Mentees zusammen. Hast du Veränderungen wahrgenommen, so zwischen den, ich sag's mal, zwischen den Kohorten in den letzten Jahren?
Ich finde, dass ihr das beide sehr gut gesagt habt. Es gibt leider viele Dinge, die sich überhaupt nicht geändert haben. Also diese Ohnmacht, an die Frauen auch geraten, die gibt es nach wie vor, sodass man sich wundert, wie geht denn das eigentlich noch? Und gleichzeitig eine größere Klarheit, ich gehe auch, wenn es nicht mehr passt. Ich mache das nicht um jeden Preis. Und ich glaube, das hat auch was mit den Alternativen zu tun, die zunehmend deutlicher auftauchen. So nehme ich das wahr.
Aber stimmt, dieses ich gehe auch, ich mache das nicht um jeden Preis. Ich bin nicht bereit, überall dafür hinzugehen oder alles mitzumachen. Das stimmt. Das jetzt, wo du es sagst, so fällt mir auch auf.
Und ich sehe da, dass die Universitäten oder die Institutionen sich auch noch mehr um die strukturellen Herausforderungen kümmern müssten und Verantwortung dafür übernehmen müssten. Wir kommen so ein bisschen zum Ende unseres Podcasts und ich möchte euch fragen, ihr begleitet so viele berufliche Biografien. Was sind eure Pläne für eure eigene persönliche Biografie? Was habt ihr da vor? Wie schaut ihr auf euch und eure nächsten beruflichen Schritte?
Ich bin eigentlich total zufrieden mit meinem Leben, weil ich das also bereichernd auch finde, auch das Coaching und die Lehre. Gerne dabei unterstütze und auch merke, dass ich das kann. Und wie gesagt, auch immer noch mit einem Fuß im Praxisfeld. Und eigentlich finde ich das ein bereicherndes, glückliches Leben. Perspektivisch wünsche ich mir mehr Pausen. Und ich musste auch lernen, Nein zu sagen. Das lerne ich erst ganz langsam, weil man natürlich auch mit seinen Kräften und Energien, um gut zu arbeiten, gut umgehen muss. Aber eigentlich, nee, ich finde das toll, mein Leben so wie es ist.
Dem Satz würde ich mich gerne, total gerne anschließen. Ich bin zufrieden oder ich finde mein Leben toll, so wie es ist. Das kann ich so unterschreiben. Also für mich hat sich in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel in Bezug auf meine Arbeit geändert. So wie bei ganz vielen Menschen, wo die Pandemiezeit einfach sehr viele Veränderungen, vor allem Stichwort Digitalisierung, neue Formate, in denen man arbeitet, neue Formate, in denen man zusammenkommt. Und das hat ganz viele Änderungen mit sich gebracht, so in meiner täglichen Arbeit. Allein schon die Frage, wo ich arbeite und damit auch, wie ich arbeite. Ich habe thematisch einige Änderungen vorgenommen, also mich deutlich stärker spezialisiert. Und jetzt war so viel Veränderung, dass ich überhaupt gar nicht über Veränderung in den nächsten 5 Jahren nachdenken kann, sondern es ist eher so ein, oh Gott, lass es jetzt bitte mal so 3-4 Jahre so sein. So dürfte es jetzt gerade erstmal bleiben. Und dann kommt garantiert wieder der Moment, wo ich denke, so, jetzt musst du mal überlegen, wo willst du damit jetzt eigentlich noch hin oder wie willst du damit weitermachen?
Dann danke ich euch.
Ja, euch auch vielen Dank.
Ja, ja. Und ich fand das sehr bereichernd, auch mit euren verschiedenen Disziplinen auf Frauenkarrieren zu schauen. Das war sehr schön und bereichernd. Danke.
Danke für die Einladung.
Ja, danke euch.